Okay, dann hoffe ich, dass der Ton so gut ist und dass meine Verbindung auch stabil bleibt. Ich heiße Dastan Yassim. Ich bedanke mich sehr für eure Einladung heute und freue mich, dass es auch so ein großes Interesse an diesem Thema gibt. Ich bin Doctoral Fellow am German Institute for Global and Area Studies, aber halt eben schon immer vor allem in kurdischen Kontexten aktiv. Habe auch eine Weile im Schwarmland gelebt, einige Jahre. Also genau, wir kennen die Hood. Ich war tatsächlich noch nie im Infoladen in Tübingen, aber im Lilo war ich öfter mal. Also genau, kennt man die Ecke. Genau, ich rede heute von den Protesten in Ostkurdistan und im Iran und ich versuche euch so ein paar wichtige Fragen, die auch so in dem Flyer aufgestellt wurden, zu beantworten, indem ich ein paar thematische, aber auch ein paar historische Punkte aufgreife und versuche halt auch darauf einzugehen, warum sind jetzt diese Proteste anders? Wie muss man sich diese feministische Revolution vorstellen und was hat das auch mit der kurdischen Frage zu tun? Also was ist das für ein Faktor? Und dann gehe ich halt darauf ein, was jetzt gerade die Situation ist, was auch regionalpolitisch die Situation ist, weil das halt auch oft vergessen wird. Diese Proteste sind nicht nur etwas Innenpolitisches, sondern es beeinflusst auch die ganze Region. Und genau, danach freue ich mich auf eure Fragen und genau, versuche alles auch mit reinzubringen, falls ich einen Aspekt vergessen habe, also irgendwelche Aspekte vergessen habe. Bitte frag gerne danach nach. Genau, alles hat angefangen mit ihr, Jina Amini. Am 13. September war sie mit ihrem Bruder in Teheran unterwegs. Sie selber kommt aus Sakhis, aus einer Stadt in Ostkurdistan. Es ist im Nordwesten des Iran quasi. Und sie ist wie so viele Menschen aus Kurdistan ihre Familie besuchen gewesen. Ziemlich viele KurdInnen leben in den großen Metropolen des Iran. Oftmals leben sie dort eben wegen der wirtschaftlichen Vernachlässigung der kurdischen Region. Und so ist es etwas Übliches, dass man seine Familie und Freunde besucht und einen Spaziergang durch die Stadt macht. Aber für sie hat das mit der Gewalt der Moralpolizei geendet. Dazu muss man wissen, dass die Moralpolizei leider sehr, sehr gezielt gegen Menschen vorgeht, von denen sie wissen, dass sie ärmer sind oder marginalisierter sind. Denn vieles von dem, was sie machen, ist so grausam, dass sie sich auf eine Art und Weise nicht trauen würden, das gegen Leute der oberen Klasse zu machen. Jina Amini ist selber, wie gesagt, eine kurdische Frau. Sie ist eine junge Person. Sie und ihr Fall haben sehr schnell Aufmerksamkeit erregt. 3 Tage lang war sie in diesem Koma, in diesem Zustand, in dem ihr sie auf der linken Seite seht. Und es wurde leider genau dasselbe gemacht wie immer wieder. Es wurde gelogen. Es wurde immer wieder gesagt, es ist so nicht passiert. Sie wurde gar nicht so abgeführt. Sie hatte einen Herzinfarkt. Sie hatte ohnehin schon gesundheitliche Probleme. All diese Sachen. Und was die iranische Regierung nicht gemerkt hat, ist, dass, obwohl das auf jeden Fall nicht der erste Femizid war, sie diesmal eine Frau erwischt haben, die so viele Aspekte der Unterdrückung im Iran vereint hat und die so eine Wut hervorgebracht hat in der Bevölkerung, dass wirklich keine einzige Provinz des Iran stillgeblieben ist. Jetzt ist die große Frage, okay, warum ist das jetzt so anders? Warum ist das kein Protest, der eventuell eine Reform will? Und ich habe auch schon ganz ehrliche Fragen in diesen letzten Wochen bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, aber kann man theoretisch nicht vielleicht irgendwie im Iran Reformen bringen oder kann man nicht theoretisch eine andere Partei wählen? Pro forma hat der Iran ja ein Parlament, und da könnte man ja irgendwann eine andere Regierung haben. Aber dazu muss man sich die letzten 43 Jahre dieses Regimes angucken. Wenn man sich die 5 Herren anschaut, die bisher schon Präsidenten waren, von links nach rechts, ist das Rafsanjani, der ist direkt nach der Revolution an die Macht gekommen und ist bis 1997 an der Macht geblieben. Danach haben wir Khatami, der ist bis 2005 an der Macht gewesen. Danach haben wir Mahmoud Ahmadinejad, den kennen einige von euch vielleicht noch davon, dass er ein unglaublicher Populist, aber auch Liebhaber lateinamerikanischer Populisten ist. Und danach ab 2013 Rouhani und danach eben seit 2021 Ibrahim Raisi. Und das Interessante an diesem Hin und Her und der Grund, warum ich diese Bilder so positioniert habe, wie ich sie positioniert habe, ist, dass es immer so ein Hin und Her aus Hardliner und Reformer gab. Also wenn ihr das mal in den Nachrichten vielleicht zufällig verfolgt habt in den letzten Jahren, ist es jedes Mal vor den Präsidentschaftswahlen so gewesen, dass dann einzelne Kandidaten vorgestellt wurden und dann gesagt wurden, der ist ein Reformer, der ist ein Hardliner, der ist so, der ist so, der ist eher vom Klerus, der ist eher weltlich. Alles in allem gesehen haben aber alle zum selben System gehört. Ich könnte ins Detail gehen über all die menschenverachtenden Dinge, die in der iranischen Verfassung, die Verfassung der Islamischen Republik niedergeschrieben sind. Aber es ist ganz deutlich in den in der gesamten Verfassung, dass erstens überhaupt erstmal niemand einfach so zur Wahl aufgesetzt werden kann, ohne durch den sogenannten Wächterrat bestätigt zu werden. Also der Wächterrat ist ein Rat, der von ganz oben vom Klerus ernannt wird und vor allem vom obersten geistlichen und politischen Führer Ali Khamenei. Die entscheiden, welche Parteien, welche Kandidaten zur Wahl zugelassen werden, die aber auch ganz viel in der Justiz entscheiden, in der Rechtsprechung und so weiter. Also die sind quasi der ideologische Überkopf über allem, was irgendwie irgendwann mal gewählt werden kann. In der Verfassung, und das wissen wir ganz deutlich, sind Frauen einfach die Hälfte wert. Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, den wirst du mit Reformen auch nicht so einfach wegbekommen. Denn die Verfassung bezieht sich ganz konkret auf die Scharia und bezieht sich eben ganz konkret auf eine religiöse Rechtsprechung, die eben in allen möglichen Punkten, von der Eheschließung bis zum Erbrecht, bis zu allen möglichen anderen Teilen des Lebens ganz deutlich sagt, dass Frauen die Hälfte wert sind von Männern, dass Frauen eben ohne ihren Vormund so gut wie gar nichts machen können. Und so weiter und so fort. Was will ich euch damit sagen? Ich will euch damit sagen, dass das grundsätzliche System der Islamischen Republik nicht nur extrem faschistoid ist und extrem autoritär, sondern diesen Autoritarismus religiös legitimiert ist. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr mit religiösen Leuten oder religiösen Legitimationen zu tun hattet, aber das Problem bei ihnen ist, dass man quasi per Gottes Gnaden eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Und Gottes Gnade hat nicht viel Platz für Reformen. Und das ist genau das Problem, was wir immer wieder bei diesen Leuten gesehen haben. Als Rafsanjani zum Beispiel, der erste Mann hier oben links mit dem weißen Turban, sehr, sehr lange an der Macht war, hat er eine Vielzahl von politischen Morden in Auftrag gegeben. Er hat unglaublich viele Leute töten lassen. Er ist Präsident gewesen während dem gesamten Irak-Iran-Krieg, ist auf übelste Art und Weise gegen seine Bevölkerung vorgegangen und wurde eben als Hardliner bezeichnet. Als Khatami 1997 an die Macht kam, kam er an die Macht mit der Stimme von sehr vielen Frauen. Denn er hat beispielsweise gesagt, dass er die reproduktiven Rechte der Frauen verbessern wollen würde, einzelne Reformen reinbringen würde in diese Richtung. Und natürlich ist es ganz selbstverständlich für die Normalbevölkerung, dass man erstmal einfach Luft zum Atmen haben könnte. Wenn man dann also die Wahl hat, einen Präsidenten zu wählen, der eventuell einem hilft, vor Gericht gehen zu können, wenn der Partner einen vergewaltigt oder vielleicht sich mal scheiden lassen zu können, ganz grundsätzliche Dinge, grundsätzliche Rechte wahrnehmen zu können, dann wählt man diese Person. Aber es hat absolut gar nichts gebracht. Es wurden kaum richtige Reformen durchgebracht und das grundsätzliche systematische Problem und vor allem die IRGC, die Revolutionsgarden, die eben der ideologische Kopf aller Sicherheitseinheiten des Landes sind, wurden absolut gar nicht reformiert, weil eben nicht nur die Hardliner das Sagen haben, sondern das System per se ein Hardliner-System ist. Außerdem konnte Ratemi auch das eigene Land nicht davon abbringen, immer mehr zu eskalieren, was den Kampf um eine eigene nukleare Waffe angeht. Denn klar, viele in der deutschen Politik versuchen einem das so zu verkaufen, als wäre bis zum Beginn der Atomverhandlungen 2015 nichts passiert. Und auf einmal sind die Dinge aus dem blauen Himmel eskaliert und dann sind Obama und die EU-Diplomatenbande sofort aufgestanden und haben gesagt, oh, da müssen wir aber ganz schnell helfen und ganz schnell was machen und einen Vertrag machen. Aber tatsächlich hat der Iran schon seit den späten 80ern längst, längst daran gearbeitet, eine nukleare Waffe aufzubauen, ein Nuklearprogramm zu haben. Es gab übrigens damals schon Gespräche, es gab damals auch schon Nukleargespräche. Genau, nichts davon wurde deeskaliert, nichts davon konnte deeskaliert werden, einfach weil das System per se nicht auf Deeskalation angesetzt ist. Dann haben wir Mahmoud Ahmadinejad gehabt, ein Mann, der unter seiner Zeit wirklich nochmal wirklich diesen eskalierenden Iran, den wir heute kennen, wirklich richtig etabliert hat. Also ob es um Korruption geht, ob es aber auch um regionale Eskalation geht, den Support von Proxy-Gruppen, die Eskalation der auch Finanzierung und Radikalisierung von Proxy-Gruppen, ob das die Hisbollah ist, ob das die Hamas ist, all diese Gruppen wurden von ihm wesentlich, wesentlich mehr nochmal vorangebracht und wesentlich mehr die Idee gebracht, dass der Iran eine regionale Eskalation zu seinen Gunsten nutzen könnte. Danach kam Rouhani an die Macht 2013. Er ist dann wieder als Reformer bekannt gewesen. Es wurde gesagt, der wird ein bisschen Ruhe zusammenbringen und der wird ein bisschen für Verhandlungen sorgen. Aber was wir tatsächlich sehen, ist, dass 2013 und daraufhin während dem Kampf gegen den IS 2014 so gut wie jede regionale politische Situation genutzt wurde, um den Iran immer mehr in andere Länder reinzubringen. Ihr wisst es ganz sicher, der Iran unterstützt ja zum Beispiel signifikant die Houthis, also hat auch an der Eskalation des Krieges in Jemen zusammen mit Saudi-Arabien beigetragen. Sie haben zur Eskalation im Libanon beigetragen, auch zur horrenden Staatskrise im Libanon, was übrigens überraschenderweise gar kein Thema hier in Deutschland ist, zu der Eskalation in Syrien, zu den ganzen Milizen des Iran und auch den Milizen Bashar al-Assads, die mit Syrien zusammenarbeiten, massiv beigetragen in dieser Zeit und nicht zuletzt beigetragen zu den Hashd-e-Shaabi, zu den Volksverteidigungseinheiten, wie sie sich nennen, ihr pro-iranische schiitische Milizen, die sich nach 2014 zusammengesetzt haben, vermeintlich im Kampf gegen den IS, aber eben zu einem großen Teil aus islamistischen Gruppen, schiitischen Gruppen bestanden, die schon davor im Irak aktiv gewesen sind. Also unter Rouhani hat sich so wirklich gar nichts deeskaliert. Und als dann eben noch der blonde Irre, aka Donald Trump, mit dazu kam, war das Fiasko nämlich einfach auch perfekt. Denn also absolute Eskalation ist von beiden Seiten angetrieben worden. Und wir sehen eben, dass nicht die Aufopferung des JCPOA, also des Nuklearabkommens, die wirkliche Eskalation war, sondern eben diese wortwörtliche Verlagerung dieses Proxykriegs, vor allem in den Irak, wo immer wieder Raketenangriffe passiert sind, wo immer wieder Ziele im Irak angegriffen werden, wo der Irak zum Schauplatz eines Kampfes zwischen zwei großen Mächten ist. Und ab 2021 ist dann eben Ibrahim Raisi an die Macht gekommen. Raisi ist auch bekannt als der Schlechter von Teheran, denn er hat 1988 damals auch den Befehl der Ausübung von 5000 Todesurteilen gegeben. Zu diesem Kontext muss man wissen, trotzdem nach der Machtergreifung der Islamischen Revolution und von Khomeini war es trotzdem so, dass viele Leute Widerstand geleistet haben und viele Leute eben auf die Death Row gekommen sind. Und Ibrahim Raisi hat das 1988 quasi mit einem Paukenschlag nochmal alles beendet und wirklich alle, die bis dato irgendwie auf der Todesliste standen, hat exekutieren lassen in absoluter Kürze. Also das ist der Mann, den wir jetzt zuletzt gerade als Präsidenten haben. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich ein ziemlich anderes Bild vom Iran gehabt, aber ich bin hier, um euch zu sagen, der Iran, das System des Iran, die Legitimation des Iran und auch der Staatsterror des Iran unterscheidet sich nicht einmal besonders sehr vom IS. Und dazu muss man gar nicht mal so in die Tiefe gehen. Wenn man sich jetzt auch allein anguckt, was gerade mit den Protestierenden passiert, dann sieht man das. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum gab es vorher aber nicht solche Proteste? Naja, das Problem ist, dass vorher sehr, sehr viele linke Strukturen aus dem Land getrieben wurden. Nach der Islamischen Revolution wurden alle möglichen linken, kommunistischen, kurdischen, sonstigen Parteien per Fatwa für Feinde Gottes erklärt und wurden eben verboten. Das heißt, viele sind in die Diaspora gegangen und im Iran ist eine Generation von Menschen groß geworden, die leider mit sehr viel Angst groß gemacht wurden, die mit sehr viel Angst immer schon konfrontiert wurden, die auch mit dieser Staatspolitik immer schon konfrontiert wurden. Und erst 2009, können wir sagen, kam es erstmal zu einem großen Massenprotest. Der sah dann so aus. Der hieß die Grüne Revolution und der drehte sich vor allem um Wahlmanipulation unter der Präsidentschaft von Mahmoud Ahmadinejad, den ich euch ja auch eben vorher gezeigt habe. Und ihr seht, Die Bildsprache zählt schon, ja. Ob man auf eine islamische Art und Weise gekleidet ist oder nicht, zählt schon. Und also diese grüne Revolution von 2009 ist eben dezidiert keine gewesen, die ein Ende des Regimes gefordert hat, aber die reformistische Kandidaten gefordert hat, die zum Beispiel gefordert hat, dass das Wahlrecht angepasst wird, dass vermisste Stimmen wieder aufgefunden werden, dass es unabhängige Wahlbeobachter im Land gibt und so weiter und so fort. Also es gab durchaus diese Bemühungen, wirklich oft genug mit Reformen vorzugehen, weil man auch einfach eine unglaubliche Angst vor diesem Regime hat. Aber dieser Reformismus, wie wir jetzt gerade sehen, wie ich euch gleich nochmal bringen werde, hat wirklich sein Ende gefunden. Vor allem, weil einfach das Regime also wirklich an keinem einzigen Punkt versucht hat, auch nur einen einzigen Schritt zurückzugehen. Die Kleiderordnungen, die Unterdrückungsstrukturen, die Strukturen, die wir gegen religiöse und ethnische Minderheiten haben, all das ist wortwörtlich noch aus der Zeit von Khomeini. Und nur mal so als ein ganz allgemeines Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber im Sommer wurde ein Mann namens Salman Rushdie, ein indischer Autor, der sehr religionskritische Romane geschrieben hat, bei einer Messerattacke schwer verletzt, ist mittlerweile auf einem Auge blind, hat sehr viele nervliche Probleme dadurch bekommen. Und die Fatwa gegen ihn wurde von Khomeini vor 40 Jahren auferlegt. Das heißt, diese Fatwa hat 40 Jahre immer noch nachgewirkt und hat jemandem so seine Unversehrtheit gekostet. Und so muss man sich das auch vorstellen mit allen wichtigen Statuten und Gesetzen und sonstigem im Iran. Also immer wieder haben die Leute sich erhoben, immer wieder haben die Leute für Kandidaten gewählt, von denen gesagt wurde, die werden was ändern. Aber es hat tatsächlich absolut gar nichts geändert. Jetzt ist die Frage, was ist die Rolle der kurdischen Frauen hier? Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Bewegungen, zum Beispiel die Grüne Revolution und andere Protestbewegungen, die reformistisch waren, aber auch diese reformistischen Kandidaten, waren keine Menschen, für die die Kurden gestimmt haben. Die Kurden sind schon immer Außenseiter in dieser ganzen politischen Debatte gewesen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, im Jahre 2009 war ich noch eine junge, politisch interessierte Schülerin und ich hatte mit meinen iranisch-kurdischen Freunden zu tun. Und auf den ersten Blick dachte ich auch, naja gut, das ist ein Protest. Ich schätze mal, Kurden werden dabei sein, weil ein Protest ist, müssen doch auch ein paar Kurden sein. Aber tatsächlich haben die mir damals schon sehr früh gesagt, dass sie damit nichts zu tun haben wollen, da sie an die Essenz dieses Landes auf diese Art und Weise nicht glauben. Und deswegen möchte ich euch auch einen kleinen kurzen Exkurs in den kurdischen Feminismus im Iran geben. Denn in der kurdischen Geschichte gab es immer schon viele, viele wichtige Frauen, die auch einen großen Einfluss haben. Und das unterscheidet die kurdische Community im Wesentlichen von anderen Communities. Es gab wichtige Gelehrte, wie zum Beispiel die rabbinische Priesterin Asinat Barzani, die wirklich ganz, ganz viel geleistet hat, auch für ihre Community, also für die jüdische Community in Kurdistan. Es gab Mastura al-Dalan, sie ist aus Sanandaj gewesen, das ist eine der iranisch-kurdischen Städte, wo auch jetzt gerade die meisten Proteste sind. Sie ist eine Historikerin gewesen, aber auch eine Poetin gewesen. Oder auch zum Beispiel Habsa Khan, die eine große, große Persönlichkeit in Kurdistan war und die ersten Frauenschulen im Irak aufgebaut hat im Jahre 1915. Also es gab schon immer eine ganz andere Geschichte, einen ganz anderen Referenzpunkt zum Thema Frauen, lange bevor solche Sachen wie Rojava zum Beispiel uns jetzt ein Begriff geworden sind, ist das schon ein Thema gewesen. Ein anderer Punkt ist, dass die Gründung der modernen Nationalstaaten, vor allem nach 1923, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, damit einhergegangen ist, dass Nationalstaaten gegründet wurden, die so einen nationalen Ethos gebraucht haben. Und wie ihr ganz sicher wisst, war das für Mustafa Kemal Atatürk in der Türkei eben der Ethos, außer Türken gibt es nichts, wir haben einen Staat, eine Sprache, eine Flagge und fertig. Für Reza Schah im Iran, der ungefähr zeitgleich an die Macht gekommen ist, war das genau dasselbe. Es ist ein ganz, ganz nationalistischer Herr gewesen, der so ein etatistisches System aufgebaut hat. Für den gab es auch keine anderen Leute. Und in Syrien, im Irak, die waren erstmal britische und französische Mandatsgebiete, aber auch da hat sich genau diese Art von System gebildet. Das heißt, für die Kurden war ganz schnell klar, wir werden verleugnet und wir müssen irgendwie argumentieren, warum es uns gibt, warum wir existieren. Und wie definiert sich eine Nation? Eine Nation definiert sich, indem sie Punkte nennt, die sie anders machen als andere, also zum Beispiel ihre Sprache und ihre Kultur. Und wir sehen tatsächlich, dass einer der Punkte, der ganz schnell von der kurdischen nationalen Bewegung aufgegriffen wurde, der Punkt der Frauenbefreiung ist. Dass das ein distinktiver Punkt ist, der sie unterscheidet von anderen nationalen Bewegungen in der Region. Die Türkei und der Iran haben übrigens sehr früh schon angefangen, zusammen gegen die Kurden zu arbeiten. Ihr seht dieses Grenzgebiet hier. Und in diesem Grenzgebiet gab es schon in den 1920er Jahren Aufstände der Kurden auf beiden Seiten, also gegen jegliche Form von Besatzung. Kurden auf beiden Seiten haben zusammengearbeitet. Und tatsächlich, die moderne Türkei wurde ja 1923 gegründet. 1925 kam Reza Schah hier im modernen Iran an die Macht. Der hat übrigens dem Iran den Namen Iran gegeben. Der Name Iran bedeutet Land der Arier für diejenigen, die es sich gefragt haben. Und die beiden haben 1926 schon einen Freundschaftsvertrag gemacht. In der Basis dieses Freundschaftsvertrags ging es um nichts weniger als um die Zusammenarbeit im Kampf gegen die Kurden. Denn die Türkei und der Iran sind ja davor Großmächte gewesen, das Persische Reich und respektive das Osmanische Reich. Sie haben eine sehr lange Grenze miteinander gehabt und sie haben immer schon entlang dieser Grenze miteinander gekämpft. Das heißt, die hatten die Sorge, dass die Kurden, die an der Zwischenstelle zwischen diesen Grenzen ihre Aufstände machen, diesen Kampf für sich nutzen können, um jeweils auf die eine oder auf die andere Seite sich zurückzuziehen. Interessanterweise sind sie genau über dieses Thema zueinander zusammengekommen und haben dann eben ihren ersten Freundschaftsvertrag gemacht. Aber ihr seht, trotz dieser schwierigen Situation sind Frauen eben eine wichtige Position in diesem nationalen Struggle gewesen und wichtige Positionen gewesen, die zu dieser Selbstidentifikation. Das heißt, man kann über, also Kurdistan und Feminismus, das ist nicht nur so eine Geschichte, die aus so einer groben Analyse zusammenhängt, sondern die kurdischen Bewegungen haben sich ganz früh dazu entschieden, dass sie das wollen, dass sie das auch als ein eigenes nationales Merkmal haben wollen. Und deswegen, ihr seht jetzt hier auch auf dieser Karte, bis heute ist es so, dass KurdInnen im Iran auch territorial sehr weit verbreitet sind, ja, und dass sie auch sehr lange Grenzen miteinander teilen. Das heißt, für den Iran und für die Türkei ist ein ganz großes Dorn im Auge, denn sie haben nicht nur irgendwie eine Minderheitenbevölkerung im Land, die einfach so für Unruhe sorgen, sondern eine Minderheitenbevölkerung, die gar nicht so Minderheitenbevölkerung ist, die ziemlich groß sind. Also ihr seht, allein im Iran 12 Millionen, mindestens um die 9 Millionen sind es, also 12 Millionen Maximum. Und die teilen halt eben jedes Mal eine Grenze mit ihren Landsleuten auf der anderen Seite. Das heißt, je sehr man sie unterdrücken will, desto mehr können sie auch auf Unterstützung von der anderen Seite rechnen. Und bis heute sehen wir, dass das, was dieser Freundschaftsvertrag von 1926 ausgemacht hat, bis heute immer noch die große Angst dieser Regime in der Region ist. Ein anderer großer Faktor, den man verstehen muss, wenn man den Widerstand in Kurdistan im Iran und auch den Widerstand der Frauen verstehen will, ist, dass tatsächlich eine Sache die kurdischen Gebiete ausmacht, und zwar, dass nach 1979, wo es zur islamischen Revolution gekommen ist, es viele Leute gab, die Widerstand geleistet haben, die gestreikt haben. Es gab wochenlang Frauenstreiks in Teheran und vielen, vielen anderen Städten, die sich nicht zufrieden gegeben haben mit diesen neuen Fatwas. In Kurdistan ist der Punkt gewesen, dass dort zu dieser Zeit, Anfang der 80er, die ersten bewaffneten Frauengruppen einer Guerilla aufgebaut wurden, nämlich der Kemalat, einer marxistisch-leninistischen Partei, die sich 1969 in Ostkurdistan gegründet hat. Und sie haben gezielt die Waffen aufgenommen und haben Territorium verteidigt gegen die Islamische Republik. Denn, wie ihr es euch vorstellen könnt, ist es so gewesen, dass die Revolution im Zentrum des Landes stattgefunden hat, aber dieser Revolution im Zentrum noch nicht bedeutet hat, dass man sich zum Beispiel auf die Peripherie ausgebreitet hat. Deswegen haben sie ganz lange einen territorialen Widerstand geleistet. Dieser Widerstand wurde aber sehr, sehr vehement unterdrückt. Wir wissen, wie gesagt, in dieser Zeit ist der Irak-Iran-Krieg gewesen und bis spät in die 80er haben diese Kräfte versucht, Widerstand zu leisten, aber sie wurden krass angegriffen. Übrigens auf beiden Seiten, auf der irakischen und der iranischen Seite. Im Irak zur selben Zeit wurde dann zum Beispiel auch Giftgas eingesetzt, auf beiden Seiten der Grenze von Saddam Hussein, aber auch die Revolutionsgarden des Iran haben schwere, schwere Massaker gegen die Bevölkerung aufgetan. Das heißt, dass der Aspekt bei den Kurden ist nicht nur ein ethnischer Aspekt, es gibt mehr als die Kurden im Iran. Es gibt ganz viele andere ethnische Gruppen. Es gibt die Gilaki, es gibt die Azeris, es gibt die Balutschen, es gibt die Luri, es gibt die Araber und so weiter und so fort. Ganz viele Gruppen. Aber die Kurden waren eben diejenigen, die wirklich Territorium verteidigt haben, die wirklich das System per se nicht akzeptiert haben und danach auch nicht akzeptiert haben. Deswegen kann man so verstehen, warum sie 2009 nicht bei einer reformistischen Protestbewegung dabei waren. Für sie war von Anfang an klar, dass sie überhaupt besetzt sind. Dass sie nicht nur besetzt sind in einem nationalen Sinne, sondern auch in einem normativen Sinne, weil einfach diese islamische Revolution nicht ihre Revolution ist und weil sie auch natürlich wütend waren. Denn viele KurdInnen, viele Linke haben 1978 ein ganzes Jahr lang Proteste getragen, Streiks getragen, ihr Leben gegeben im Kampf gegen die Monarchie, gegen den Autoritarismus vom Schah damals. Und sie wurden hängen gelassen. Sie waren die Ersten, die von Khomeini abgeschlachtet und in Exil verbannt wurden und ganz, ganz, ganz schwer unterdrückt wurden. Ja, was ist währenddessen im Westen los? Der Westen sagt ja immer, dass sie so sehr gegen Islamismus sind und dass sie gegen Autoritarismus sind und vieles, vieles mehr. Aber leider hat sich im Westen eine Tradition herausgebildet aus wortwörtlichen Iran-Verstehern und Leuten, die leider diesen Reformisten auf den Leim gehen. Ein ganz altes historisches Beispiel ist zum Beispiel Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof ist ja damals auch mit ihrem Iran-Artikel in der Konkret ganz berühmt geworden. Was viele aber nicht wissen, ist, dass die Informationen, die sie damals über den Iran hatte, die sie publiziert hat, von Sadegh Tabatabai bekommen hat, der damals lange Zeit auch iranischer Botschafter war und der eben eine quasi diplomatische rechte Hand von Khomeini war. Dieser Herr hatte sehr, sehr regen Kontakt mit Ulrike Meinhof, hat ihr all diese Infos gegeben und sie haben auch sehr, sehr gut zusammengearbeitet über die Jahre hinweg. Und es hat sich leider ganz allgemein in der Linken so ein Iran-Verständnis breit gemacht, was irgendwie so ein Bild hatte von so einem benevolenten, islamistischen, aber dennoch antiimperialistischen Land, von dem man doch am Ende was lernen könnte. Leider hat sich diese Überzeugung vorgefressen bis in die linksliberalsten Szenen, die man sich vorstellen kann. Und so hat es immer wieder Versuche der Politik gegeben, die Situation zu normalisieren mit dem Iran. Ein Beispiel ist zum Beispiel hier diese Veranstaltung aus dem Jahre 2000 der Heinrich-Böll-Stiftung mit einem Haufen reformistischer Figuren aus dem Iran. Was aber viele nicht wissen, ist, dass es genau bei dieser Veranstaltung wie bei vielen anderen Veranstaltungen Proteste von Exil-IranerInnen, linken Exil-IranerInnen gab, die gesagt haben, warum ladet ihr diese Leute ein? Diese Leute haben uns abgeschlachtet, diese Leute haben uns umgebracht, diese Leute haben tausende Linke auf dem Gewissen. Also selbst wenn man sein komplettes Linkssein verkauft hat, wie kann man solche Menschen einladen und mit ihnen mehr reden? Die Antwort, die sie bekommen haben, war, dass die Polizei gerufen wurde und sie auseskortiert wurden. Und das ist die Geschichte, die euch viele iranische Linke erzählen werden. Ein anderes Beispiel, nur um mal zu zeigen, wie iranfreundlich Deutschland wirklich ist, ist das Mykonos-Attentat. Das ist ein ganz schweres Attentat der Islamischen Republik im Jahre 1992 gewesen. Das hat in Berlin stattgefunden, in einem Restaurant, das Mykonos hieß. Deswegen heißt dieses Attentat so. Und dabei wurden der Generalsekretär der Kurdischen Demokratischen Partei Iran erschossen, zusammen mit seinen fünf Wegbegleitern, direkt von iranischen und Hisbollah-Kräften. Und was die Generalstaatsanwaltschaft hauptsächlich zu diesem Zeitpunkt interessiert hat, war, dass man diesen Anschlag der PKK in die Schuhe schiebt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat auch ganz gezielte politische Anstoße bekommen, bitte doch in die PKK-Richtung zu ermitteln und bitte nicht in die iranische Richtung. Denn unter Helmut Schmidt, aber auch unter Helmut Kohl war das Hauptinteresse, die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran aufrechtzuerhalten. Und Deutschland ist bis heute der wichtigste EU-Handelspartner des Iran. Das heißt, dieses ganze Bild von Iran als einem Underdog, als einem antiimperialistischen Superhelden, ist einfach nicht Teil der Wahrheit. Und es ist vor allem nicht Teil der Wahrheit derjenigen, die wirklich Linke und wirklich Widerständige sind in diesem Kontext. Der Widerstand von kurdischer Seite wurde weitergetragen. Es ist aber sehr, sehr schwierig gewesen, denn wie ich euch gesagt habe, wurden alle möglichen Gruppen einfach verboten. Alle möglichen linken Gruppen wurden verboten, ob iranisch, ob kurdisch oder ob sonst irgendwas, wurden ins Exil gedrängt. Für die war das sehr, sehr schwierig. Aber der entscheidende Vorteil, den die KurdInnen in ihrer Organisation hatten, war ja, dass der kurdische Kampf sich über vier Länder verteilt. Das heißt, die Revolution ging eben für sie weiter. Das heißt, viele dieser Leute, die in den Reihen der kurdischen Kräfte weitergekämpft haben, ob das jetzt auf der Seite der PKK oder auf der anderen Seite, auf der Seite der Komala oder anderer Gruppen war, konnten weiterkämpfen, konnten sich weiter organisieren, mussten nicht eben erst in ein tausende entferntes Exil gehen, sondern hatten konkret in der Region noch zumindest Anknüpfungspunkte, in denen sie sich organisieren konnten. Und so ist es auch zum Beispiel im Kampf gegen den IS so gewesen, dass sehr, sehr viele KurdInnen aus dem Iran in diesen Reihen gestorben sind im Kampf gegen den IS, weil sie eben auch Kurdistan als Ganzes begriffen haben und das so weitergeführt haben. Trotzdem ist die Repression ganz schrecklich gewesen und viele wurden trotzdem vom iranischen Regime rausgezogen und ganz, ganz schrecklich trittiert, wie zum Beispiel hier oben links Shirin Alamuli, sie ist ein Beispiel. Sie wurde 2008 in Gefangenschaft genommen im Evin-Gefängnis in Teheran. Das ist ein Gefängnis, was sehr bekannt ist für politische Gefangene, speziell aufgebaut, übrigens durch den Schah damals aufgebaut. Und Shirin Alamuli hat eben zu den kurdischen Kräften gehört und wurde 2008 in Haft genommen und wurde 2 Jahre lang auf übelste Art und Weise gefoltert, vergewaltigt und hat eben ihre ganzen Erinnerungen auch in einem Tagebuch festgehalten. Und wir wissen auch von ihren Mitstreitenden, die im Gefängnis waren, wie schrecklich diese Folterhaft war. Und am Ende wurde sie 2010 getötet, ohne dass auch irgendetwas zugelassen wurde, was die Anwälte verlangt haben, also zum Beispiel Familienbesuch oder sonst irgendwas. Das ist die bittere Realität im Iran gewesen. Ich persönlich kann euch sagen, dass Zeit meines Lebens, in denen ich politisch aktiv gewesen bin, ich zu unzähligen Kampagnen aktiv war, wo es genau um solche Menschen ging, Leute, die einzeln auf der Death Row waren, die vom Staat ignoriert werden, wo so ein Partikularismus aufgebaut wird. Ja, also keine großen Sachen, sondern einzelne Leute rauspicken, sie umbringen und dadurch für Angst sorgen. Und leider muss ich sagen, hat dieses Thema in Deutschland nur auf taube Ohren gestoßen. Und wir sind leider in dieser Sache oft sehr, sehr alleine gewesen. Nichtsdestotrotz ging die feministische Bewegung weiter und so langsam hat es sich auch im Iran in den städtischen Zentren immer mehr zu einem Wiederbegehren feministischen Widerstandes trotz aller Repression, trotz aller staatlichen Unterdrückung gegeben. Es ist zum Beispiel zu White Wednesdays gekommen in den letzten Jahren. White Wednesdays sind Protestaktionen gewesen, in denen Frauen eben ihre weißen Kopftücher an einem Stock beispielsweise aufgehängt haben und so im öffentlichen Raum Widerstand geleistet haben und gezeigt haben, dass sie mit dieser Kopftuchkontrolle nicht einverstanden sind. Dazu muss man wissen, das Kopftuch ist nicht einfach nur eine religiöse oder symbolische Geschichte, sondern es geht um Staatsunterdrückung, denn der Kopftuchzwang ist eine der ersten Politiken der Republik gewesen. Das heißt, wenn Leute gegen das Kopftuch protestieren, machen sie das vor allem, weil das Kopftuch eines der fundamentalsten Merkmale täglicher staatlicher Kontrolle ist. Und so sind diese Proteste weitergegangen und es hat sich eine neue Generation gewissermaßen der Proteste herausgebildet, die immer mehr gezeigt hat, dass sie gegen die Wurzeln des Systems gehen und eben nicht wie 10 Jahre davor sagen, dass man zumindest mit Wahlen oder mit Reformen etwas ändern könnte. Und jetzt sind sie die Gesichter dieser Revolution. Neben Jina Amini sind es eben solche Leute wie Hadis Najafi ist hier. Sie ist aus der Stadt Karaches, eine Stadt in der Nähe von Teheran. Salina Ismailizadeh oder Nikasha Academy. Also junge Frauen, die vor allem auf Social Media waren, die zur Generation Z gehören, die zu den Menschen gehören, die eigentlich nur ein offenes, ein normales, ein fröhliches Leben haben wollen, deren Widerstand sich gar nicht durch direkte politische Statements geäußert hat, sondern durch die Art und Weise, wie sie sich kleiden, wie sie leben wollen, wie sie Dinge posten, wie sie Musik machen, wie sie in der Öffentlichkeit sind. Und sie mobilisieren viele Menschen und sie alle sind berührt gewesen durch den Tod von Gina Amini, weil eben mit Gina Amini jemand gestorben ist, der genauso ist wie sie. Und sie sollte genauso dieses fürchterliche Schicksal ereilen. Und wir sehen gerade jetzt, dass vor allem Gewalt gegen Frauen und sexualisierte Gewalt ein gigantisches Thema ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber vor 2 Wochen ist eine Recherche von CNN rausgekommen zum Thema sexualisierte Gewalt in den Gefängnissen im Iran. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, euch diesen Report anzugucken. Die Art und Weise, welcher Terror der Iran führt gegen Frauen, gegen Queers, ist wirklich unglaublich. Wir haben so viele Anzahlen von Vergewaltigungen auch schon davor gehabt. Wir haben so viele Femizide davor gehabt. Wir haben so viele Bewegungen der Gewalt eben durch dieses Regime gehabt. Und das ist eben genau das, was sie jetzt gerade bekämpfen wollen. Und wir sehen halt auch einfach, dass das jetzt eine neue Generation ist und die Mehrheit der Bevölkerung im Iran ist unter 30. Eine Generation ist, die überhaupt gar nichts mehr mit der Basis der Islamischen Republik anfangen können und die eben komplett für eine Revolution sind. Deswegen ein anderer Punkt, warum sich dieser Punkt so geändert hat, ist, wir haben einen Generationenwandel. Wir haben ganz viele Leute, die einfach nicht mehr daran glauben, dass durch Reform irgendwas zu machen ist, weil es eben schon viele Versuche gab, Reformen zu bringen. Und wir haben auch Leute, die einfach materiell, ökonomisch am Ende sind. Denn egal wie schlimm die Sanktionen sind, die Korruption im Iran ist so unglaublich. Die Leute sehen, wie die Leute in der Regierung, die Kinder der Leute in der Regierung, wie die in Saus und Braus leben, wie viel die haben, wie die unterwegs sind, was für ein Jet-Setter-Leben die leben. Komplett entgegen der Begründungen, die die Regierung bringt, wenn sie ihnen sagen, ihr habt Sanktionen, weil die USA gegen uns sind. Warum können ihre Kinder aber dann in den USA leben, dort studieren, dort reich sein? All diese Sachen sind wirklich gepaart jetzt gerade der perfekte Mix gewesen, der die Leute so zum Explodieren gebracht hat und eben eine Basis, die aus einer Bewegung besteht, die halt eben wie die kurdische Frauenbewegung einfach schon seit Jahrzehnten Erfahrung gesammelt hat in diesem Widerstand. Ein finaler Punkt, den wir aber nicht vergessen dürfen, ist, selbst wenn es im Iran zu einem Regime-Change kommt, der Iran hat sehr, sehr vieles in der Region zur Destabilisierung gebracht. Der Iran hat unglaublich viele Milizen ausgebildet, unglaublich viele Milizen finanziert, bewaffnet. Die haben ein regelrechtes Drogennetzwerk, was sich von den Häfen des Libanon bis in den Iran überstreckt. Also es ist eine wirklich schwierige Situation. Das heißt, wenn wir auch über die politischen Schritte reden, die notwendig wären, dann müssen diese politischen Schritte sich über diese inneriranische Menschenrechtsdebatte hinaus mit dem Iran selbst befassen. Im Iran auch als hegemoniales Land. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Leider gibt es nicht so sehr den Fokus, gerade im deutschen Diskurs. Der Iran wurde immer so als Land dargestellt, was mit dem Rücken zu der Wand ist, aber der Iran agiert sehr, sehr expansionistisch. Dazu habe ich auch mal einen Text geschrieben, falls ihr euch mal interessiert. Das ist ein Text im Kurdish Peace Institute zu dem Thema, was der Iran in allen Teilen Kurdistans macht. Denn der Iran ist nicht nur gegen die KurdInnen im Iran aktiv, sondern auch in allen anderen Teilen Kurdistans, wo ich eben Beispiele dafür aufgebracht habe. Und das ist eben der Punkt. Deswegen muss ich ganz deutlich sagen, es gibt einige Dinge, die man in Deutschland machen kann, aber eine fundamentale Sache, die es einfach braucht in Deutschland, ist, dass man ein anderes Verständnis vom Iran hat. Der Iran hat es sehr, sehr gut geschafft, sich in die Köpfe einiger Menschen einzunisten und auch ein sehr, sehr falsches Bild von sich darzustellen. Und leider muss man in vielen städtischen Kontexten der iranischen Opposition feststellen, dass viele IranerInnen, KurdInnen, BalutschInnen und so weiter auf sich alleine gestellt sind, weil es keine solche deutsche Öffentlichkeit gibt, die wirklich bereit für diesen Diskurs ist. Etwas, was einen übrigens auch sehr an die Situation letztes Jahr in Afghanistan erinnert. Und deswegen kann ich auch nur dazu anregen, einen ehrlichen Diskurs zu diesem Thema zu haben, einen ehrlichen Diskurs zum Thema Iran und auch einen ehrlichen Diskurs darüber, wo Religionsfreiheit eigentlich aufhört, wenn sie die Menschenrechte anderer Menschen einschränkt. Vielen Dank.